Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Cedric Bryce oder Norman Foster?
Ah, schwierig. Beides ziemlich cool. Ich nehme beides.
Mehr oder weniger?
Weniger.
Wand oder Vorhang?
Vorhang.
Ich darf ganz kurz ins Thema einführen, in unser heutiges Gespräch. Ein Haus, wie man es so noch nicht gesehen hat. Zirkulär am Puls der Zeit, leichter geht es nicht oder klimabewusste Wandelbarkeit. So lauten die Schlagzeilen über das Studierendenhaus der TU Braunschweig, mit dem Gustav Düsing und sein Kollege Max Hacke den Deutschen Architekturpreis 2023 sowie ganz aktuell den DRM-Preis 2024 abgeräumt haben. Der neue Studienpavillon ist ein nach dem Prinzip des Design for Disassembly konstruiertes, offenes Raumkonzept mit einem hohen Grad an Flexibilität, was den Pavillon flüchtig und damit reaktionsfähig macht, was seine dauerhafte Relevanz als neu entstehende Campus-Typologie gewährleistet. Gustav Düsing arbeitet im Spannungsfeld zwischen architektonischer Produktion und künstlerischer Rauminstallation. Dabei erforscht, experimentiert und bastelt er ständig mit Raum, Material und Struktur, um neue Wege zu finden, wie die Architektur auf unsere aktuellen ökologischen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen reagieren kann. Wenn das kein Grund ist, dass wir, Diane Slavitsch und Dr. Uwe Bresan, heute in unserem Podcast mit Gustav Düsing sprechen, was sonst? Über weniger ist mehr oder die Frage, wie viel Architektur wir wirklich brauchen.
Gustav Düsing studierte Architektur an der Universität Stuttgart und an der Architectural Association in London und ist eingetragener Architekt in Berlin. Er hat an zahlreichen Kunst- und Architekturausstellungen teilgenommen, seine Arbeiten wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet und er war 2020-2021 als Artist in Residence in der Deutschen Akademie in Rom, der Villa Massimo. Von meiner Seite auch, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass du, Gustav, bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Weil es gerade erst ein paar Wochen her ist und wir uns im Rahmen des DRM-Preises, den Jung seit vielen Jahren unterstützt, auch als Juroren live vor Ort befunden haben, müssen wir also nochmal über das Studierendenhaus der TU Braunschweig sprechen. Ganz vorneweg nochmal Gratulation auch zum Preis. Unsere erste Reaktion nach der Besichtigung war, das grenzt ja an ein Wunder, dass wir mit unserer German Angst und den Normen und Standards so ein konzeptionell und strukturell offenes Haus bauen können. Ganz ehrlich, wie viel graue Haare hat euch das Ding gekostet?
Ja, also ich denke am Anfang, als wir das entworfen haben, da waren wir selber gerade eigentlich erst aus der Uni raus und da gab es so eine gewisse Naivität, auch was so strukturelle Ideen angeht, wo wir dann ja im Wettbewerb Konstruktion vorgeschlagen haben, die halt sehr, sehr filigran ist. Und wir hatten das Glück, dass wir das mit Klippers-Helbig-Ingenieuren aus Berlin zusammen gemacht haben. Und die haben erstmal gesagt, so ja, das kann man schon so machen, für den Wettbewerb erstmal okay. Und dann haben wir den eben gewonnen. Und dann war dann erst auch so ein bisschen der Zweifel, ob man es wirklich jetzt so filigran ausführen muss und ob das wirklich so am Limit designt sein muss. Und dann haben wir gesagt, so, ja, das sehen wir schon so. Und das muss eigentlich jetzt auch durchgezogen werden. Das ist so ein bisschen das Versprechen, was wir abgeliefert haben in dem Wettbewerb. Und das müssen wir jetzt auch halten. Und dann haben sich die Ingenieure halt wirklich sehr ins Zeug gelegt. Das betrifft jetzt eben die Filigranität dieser Konstruktion. Klar, das gab auch viel Gegenwind bei verschiedenen Dingen, auch dass wir jetzt eben diese ganzen Elektroleitungen in die Rohre verlegt haben und die Fassade, die wir direkt auf die Konstruktion geschraubt haben. Da wurden an ganz vielen Stellen die Limits ausgelotet. Aber ganz ehrlich, irgendwie ging es auch. Und dadurch, dass man das Gebäude sowieso nicht so richtig in irgendeine Kategorie reinpacken konnte von vornherein, weil das eigentlich so eine recht seltene Typologie ist, kam man da immer ganz gut mit durch. Und wir hatten natürlich auch das extreme Glück, dass wir diese Jury hatten, die das Gebäude eben ausgesucht hatte, die eben nur aus ProfessorInnen der Fakultät Architektur von der TU Braunschweig bestand. Und dann gab es danach eben noch diesen Gestaltungsbeirat, der von Volker Stab geleitet wurde. Und das war so ein bisschen unser Joker auch immer. Immer wenn es irgendwie nicht mehr weiterging und die Konstruktion oder überhaupt die Grundideen dieses Entwurfs angezweifelt wurden und es wirklich nichts mehr ging, dann wurde eben Volker Stab angerufen und der hat dann manchmal den nötigen Impuls gegeben, damit es weiterging. Und ich glaube, eigentlich ging's. Also Wir haben nicht gelitten im Prozess, muss ich sagen.
Hätten wir also Volker Stab noch als dritten Preisträger mit würdigen müssen, neben dir und Max Hacke?
Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Ich glaube aber auch bei der Preisverleihung wurde der Name Volker Stab auch recht häufig genannt. Ja, der hat auf jeden Fall einen ziemlich starken Beitrag geleistet und er hat uns wirklich irgendwie unterstützt und geholfen und immer dran geglaubt. Und das war eigentlich einer der Gründe, warum wir nicht zu stark gelitten haben oder graue Haare bekommen haben.
Du hast mal als Inspiration für den Bau einerseits den Fun Palace von Cedric Price erwähnt und die Ville Spatiale von Jonna Friedmann genannt. Das sind nicht mehr ganz geläufige Beispiele heute. Wie bist du auf die Sachen gekommen oder wo habt ihr über diese Projekte gesprochen? Das sind ja beides unrealisierte Projekte.
Ja, das waren so ein bisschen die Projekte, die wir auch in der Studienzeit oft angeschaut haben. Wir hatten eben diese Idee, dass dieses Haus so eine Art wandelbares Konstrukt ist, das wie eine Art, das ist ein Begriff, der kommt von Cedric Price, im Superstructure funktioniert, also eine überraumgreifende Konstruktion, die es den Nutzern erlaubt, eben Dinge dort zu ändern. Und der Fun Palace ist eben diese Skizze von Cedric Price, wo er diese riesigen Strukturelemente hat. Und dann können eben da so Container reingesteckt werden, Rutschen dran gepackt werden, Vorhänge reingesetzt werden, Kino kann gebaut werden. Das soll sich so die ganze Zeit wandeln. Und das war so ein bisschen die radikale Idee, die wir diesem Haus andichten wollten, dass wir gesagt haben, so sehen wir das im Extremfall. Und davon sind auch ein paar Elemente übrig geblieben. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Rutschen reinhängt. Könnte man vielleicht machen, aber es ist wirklich so, dass als ich mal da war, ich glaube, als die Jury auch da war, da hatten die Studierenden wirklich so Hängematten und so Schaukeln und sowas da reingehängt. Und das war nicht gestaged übrigens. Also das funktioniert schon irgendwie. Also diese Idee im sehr reduzierten Maße ist eigentlich da. Und dann haben wir gleichzeitig eben über diese Idee der Ville Spatiale von Jonna Friedmann nachgedacht, wo er eben die Architektur als mobiles Element sieht, wo eben Dinge abgebaut und woanders wieder aufgebaut werden. Und diese Idee, diese Skizze, die er da gemacht hat, das ist eben so ein riesiges Raumtragwerk, das so über existierenden Städten schwebt und wo dann auch innerhalb dieses riesigen Grids eben verschiedene Dinge passieren können. Aber was uns wichtig war, war eben diese Idee, dass man sagt, dass eine Architektur oder ein Grid universell ist, dass es eben an verschiedenen Stellen auch existieren kann und eigentlich eine Art Gegenthese bildet zu der Idee von ortsspezifischer Architektur, sondern eine Architektur, die halt eben wandern kann.
Auch euer Grid kann sich ja irgendwann über das gesamte Gelände der TU Braunschweig ausbreiten.
Ja, so die Fantasie.
Das führt uns direkt zu dem Leitprinzip von eurem Gebäude. Design for Disassembly, also sprich demontierbar in Elemente und Einzelteile und im Prinzip unendlich wiederverwendbar. Du nennst das weniger ist mehr, beziehungsweise stellst die Frage danach, was die geringste Menge an Material ist, die man braucht, um ein Maximum an Raum zu schaffen. Gibt es dazu schon eine Antwort?
Ja, also das ist wirklich eine Frage, die mich in meinen Arbeiten beschäftigt. Und in Braunschweig, da haben wir uns die Frage gestellt erstmal und gefragt, wie können wir der Architektur das Material entziehen, sie quasi ausdünnen, bis wirklich nur noch das da ist, was gerade dafür notwendig ist, um das zu unterstützen, was da eben stattfinden soll. Und dadurch, dass wir eben dieses Einraumkonzept haben, fallen auch schon mal Wände weg. Und dass wir zum Beispiel nicht gesagt haben, wir haben einen riesigen stützenfreien Raum und haben oben unterm Dach irgendwie riesige Träger, sondern gesagt haben, wir machen ein ganz engmaschiges Tragwerk, das aber dafür ganz klein ist und deswegen auch vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, dass die Studierenden sich diese Konstruktion irgendwie aneignen. Es hat so eine Art Möbelmaßstab. Aber diese Frage nach, was ist der minimalste Materialaufwand, die suche ich aktuell auch in anderen Materialsystemen und da sind wir auch an einem Projekt dran, wo wir mit Membranen arbeiten und das ist so vielleicht ein bisschen nerdy aus dem Ingenieursbereich, aber es gibt so einen Wert, also wie viel Kilo Material braucht man, um wie viel Quadratmeter Fläche zu überspannen und das ist die Challenge, diese Kilo runterzudrücken in ein Minimum und das finde ich total interessant, ja.
Es gab auch einen Ausspruch von Cedric Price: Technology is the answer, but what was the question? Würdest du sagen, das ist heute ein Widerspruch zu seinen damaligen Visionen?
Ja, Cedric Price war ja auch legendär dafür, dass er, wenn er sich mit Bauherren getroffen hatte, den als allererstes versucht hat, auszureden, überhaupt zu bauen. Da war er seiner Zeit wahnsinnig voraus, weil das ist ja das, was wir jetzt gerade viel besprechen. Und er hat auch sehr wenig gebaut. Und dieses Funpalace-Ding, das ist dann irgendwie auch mal entstanden, glaube ich, aber auch erst nach seinem Tod. Und es war auch irgendwie nicht so richtig das, was es sein sollte. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich so, dass man aktuell auf jeden Fall nicht unbedingt nur noch auf Innovation in technologischen Fragen schauen muss, sondern vielmehr auf einfache Lösungen zurückgreifen muss und vielleicht auch Lösungen, die es schon gab. Bei den Kommentaren zu unserem Studierendenhaus, da gab es auch oft so Troll-Comments von wegen, was ist das, das gibt es ja schon seit 100 Jahren. Ja, vielleicht, aber erstmal ist die Frage, ob man es in dieser reduzierten Weise überhaupt heute noch bauen kann und dass es eben eine Herausforderung ist, dass man das so hinkriegt. Und auf der anderen Seite muss man eben nicht nur neue Hightech-Überlegungen anstellen und irgendwelche Composite Materials und solche Dinge nutzen, um neue Räume zu schaffen. Ich denke, man braucht neue Räume. Wir sollten nicht aus Nachhaltigkeitsgründen diesen Aspekt aus den Augen verlieren, dass wir wirklich auch neue Räume brauchen und auch gestalterisch neue Räume und gestalterisch hochwertige Räume. Aber wir müssen natürlich irgendwo auf die Ingenieure und auf die Wissenschaftler hören, wenn sie uns sagen, dass manche Baustoffe eben schlechter sind als andere. Ja, das würde ich jetzt mal so als den Link zur Technologie bezeichnen. Aber wir sind immer noch Architekten und keine Bauingenieure. Und in dem Sinne würde ich immer noch das Gestalterische versuchen, in unserer Disziplin zu halten, nicht nur das Technologische.
Jetzt haben wir ganz viel über die Qualitäten des fertigen Gebäudes gesprochen und dass es quasi auch für die deutsche Architektur eine echte Innovation darstellt. Genauso ist aber auch der Entstehungsprozess dieses Gebäudes, das Wettbewerbsverfahren, eine echte Besonderheit und durchaus nachahmenswert. 2015 wurde von der TU Braunschweig dafür, also für das Studierendenhaus, ein Wettbewerb unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern ausgelobt. Daraus entstand das Projekt. Die Jury setzte sich, haben wir gerade schon gehört, zusammen aus den Professoren der TU Braunschweig. Das ist natürlich ein vollkommen ungewöhnliches Wettbewerbsverfahren. Sollte es das häufiger geben und was sind da eure Erfahrungen damit?
Ja, absolut. Klar, ich meine, wir haben natürlich von diesem Verfahren stark profitiert. Ist ja bekannt, dass es wirklich sehr schwierig ist für junge Büros, überhaupt über Vergabeverfahren an solche Projekte ranzukommen. Und das war natürlich ein riesen Glücksfall. Und ich war halt eben damals gerade 2 Monate an der TU Braunschweig beschäftigt und habe dann diese E-Mail gekriegt und dachte, okay, das ist ja once in a lifetime. Und dann haben wir auch wirklich alles gegeben. Ich habe dann eben Max gefragt, der war zu der Zeit noch in London. Und haben gesagt, okay, wir gehen da jetzt all in und schnappen uns das Teil. Und ich glaube, dass das sehr inspirierend wirkt aktuell auf die Entscheidungsträger. Es gibt zum Beispiel gerade ein Verfahren an der Uni Siegen. Die haben zwar das nicht unter ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern ausgeschrieben, dieses neue Fakultätsgebäude, aber die haben trotzdem einen sehr niedrigschwelligen Wettbewerb mit einem partizipativen Verfahren, das vorgeschaltet wurde, initiiert. Und ich glaube, dass das vielleicht schon so spürbare Folgen sind von diesem Verfahren, dass man andere Wege geht, dass man sagt, hey, guck mal, wenn wir nicht die alten großen Büros holen, dann kriegen wir vielleicht auch innovative Ansätze, weil vielleicht manchmal diese Naivität, die man mitbringt, wenn man aus der Uni gekommen ist, vielleicht irgendwo dann auch mehr wert ist als eben diese Erfahrung, die man von den Büros verlangt, um in solche Verfahren reinzukommen.
Wie viele Wettbewerbsentwürfe gab es für das Studierendenhaus?
Erschreckend wenig. Ich glaube, es wurden nur 12 Arbeiten abgegeben. Aber es hätten theoretisch alle der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen abgeben können. Also da hätten auch locker 60 Entwürfe liegen können. Aber ich glaube, die Leute haben damals nicht so richtig dran geglaubt. Die dachten, das wäre so ein Ding, was dann in der Schublade liegen bleibt. Aber das war auch eine Sache, die Volker Stab, der irgendwie auch Initiator war, des Ganzen auch sicherlich nicht passieren lassen wollte. Es war dann klar, dass das durchgezogen wird. Und da musste natürlich immer wieder Druck gemacht werden. Und es waren wirklich auch Zeiten, wo Max und ich wirklich die Einzigen waren, die dieses Haus bauen wollten, glaube ich. Aber wir haben nicht locker gelassen. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Best Practice, was Vergabeverfahren angeht, darstellt. ich hoffe, dass das andere das auch machen. Wo liegt das Problem? Kann man doch machen.
Wettbewerbe begleitest du gerne, auch in anderen Konstellationen. Jetzt gerade konntest du den Wettbewerb für die Residenz der Deutschen Botschaft in Tel Aviv für dich entscheiden. Und neben der räumlichen und gestalterischen Qualitäten wart ihr das einzige Team, das den Bestand mit einbezogen hat. Was interessant ist, warum glaubst du, tun wir uns so schwer mit dem Bestand?
Gute Frage. Ich habe es auch nicht verstanden, warum das wirklich keiner sonst gemacht hatte. Ich glaube, in dem konkreten Fall in Tel Aviv, da war es eben so, dass die Auslobung ja eigentlich darauf abgezielt hat, das Ding abzureißen, das Haus. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Auslobung natürlich Ewigkeiten zurückliegt und da war der Diskurs noch nicht ganz so heiß wie jetzt. Aber die Architekten haben sich eben da die räumlichen Anforderungen angeschaut und haben das in dem Bestand nicht gefunden und haben dann gesagt, ja gut, aber der Auslober, der hat ja gesprochen, die wollen ja eben diese Deckenhöhen und Arbeitsstättenrichtlinien. Das können wir denen nicht bieten im Bestand und deswegen reißen wir den ab. Aber dass man halt eben als Architekt in die Rolle des Kritischen tritt und sagt, es ist ja schön, dass ihr da gerne 3,50 Meter Deckenhöhe haben wollt, aber wenn wir uns dafür dieses Bestandsgebäude entgehen lassen und das abreißen müssen, dann müsst ihr eben mal eure Komfortansprüche hinterfragen. Und das ist, glaube ich, das, was auf der Nutzerseite noch ein bisschen auf Unverständnis stößt, dass man halt sagt, es ist eben nicht unbedingt jetzt die Zeit, um die allerhöchsten Komfortansprüche in Architektur zu setzen, sondern eher zu sagen, so, wir müssen mal gucken, dass wir damit arbeiten, was da ist und dann damit irgendwie klarkommen und unsere Einstellung gegenüber diesen Räumen ändern und auch vielleicht programmatisch anders an diese Sachen ranzugehen. Also Komfort, ich glaube, das ist was, was ich interessant finde gerade, diese Idee zu sagen, daran müssen wir mal schrauben, anstatt der Architektur immer noch weiter vollzupacken mit irgendwelchen aufwendigen Dämmmaterialien, Fünffachverglasung.
Also auch hier wart ihr wieder sehr mutig. Wie ist es euch denn gelungen, die Jury beziehungsweise die Teilnehmenden der Deutschen Botschaft davon zu überzeugen, dass eben das Bestandsgebäude bleibt und auf Komfort verzichtet werden sollte?
Ich habe mich mit diesem Projekt, also diese Botschaftsresidenz und mit dieser Typologie ein bisschen beschäftigt und da gibt es eben eine sehr prägnante Residenz, das ist die des deutschen Botschafters in Washington von Ungers, so ein postmodernes Monster. Aber ziemlich cooles Ding. Und dazu hatte ich eine Publikation vorliegen. Und in dieser Publikation, da gab es ein Vorwort von Ungers, wo er eben davon redet, dass diese Botschaftsresidenzen immer auch eine Visitenkarte der deutschen Baukultur im Ausland darstellt. Und das habe ich mal einfach so mal als Zitat mir erstmal so vorgeknüpft und dann mal gesagt, okay, was ist denn eigentlich aktuelle Baukultur in Deutschland? Und dann, ja, guckst du nach Venedig, deutscher Pavillon, open for maintenance. Man muss dann einfach zugeben, dass das aktuell die deutsche Baukultur ist, eben diese Idee des Bestandserhalts. Das habe ich dann eben in meinem Erläuterungsbericht erläutert und gesagt, das ist das, was wir in Deutschland gerade machen. Also let's go. Und das haben die wohl verstanden. Und das andere war eben, wo wir noch einen Schritt weitergegangen sind, war zu sagen, dass man diese großen Veranstaltungsräume, die in diesen Residenzen immer gebraucht werden, angeblich, dass man die vielleicht gar nicht so in vollem Ausmaß braucht, weil eben diese Events sehr selten sind. Und das größte Event an deutschen Botschaften ist immer der 3. Oktober. Und das ist in Israel eben ein ganz mildes Klima. Und da haben wir halt eben gesagt, dass wir diesen Raum eigentlich einfach in den Garten verlegen und nur so ein Dach geben und wie so ein Screen, damit man den ein bisschen räumlich abgrenzt oder definiert vielleicht. Und damit hat man eigentlich den absolut minimalsten Materialaufwand geschaffen. Und wir haben das dann auch so ein bisschen so argumentiert, dass es halt eben auch eine respektvolle Art ist, dem Gastgeberland gegenüber zu sagen, man geht da mit Ressourcen schonend um und lässt auch die Natur in diesen Raum rein und grenzt das eben nicht ab, was auch wieder vielleicht für ein Botschaftsgebäude auch irgendwo als Metapher funktioniert.
Noch ein Thema, was uns quasi bei deinen Arbeiten aufgefallen ist und was sich wie so ein roter Faden durchzieht, ist das Motiv des Vorhangs. Irgendwie in unterschiedlichen Texturen, Materialien, Farben. Was interessiert dich an diesem Motiv des Vorhangs?
Erstmal ist es ein sehr geringer Materialaufwand, mit dem man schon irgendwie einen Raum abgrenzen kann. Und wenn man anfängt zu planen bei verschiedenen Dingen, dann merkt man, dass man damit schon räumlich sehr viel erreichen kann mit diesem Element, ohne dass man irgendwelche Wände stellen muss. Und dass es eben dieses flexible Element ist, das auch wieder verschwindet und leicht ist, man kann es zusammenpacken. Und meine Motivation war eigentlich immer, dass ich versucht habe, so maximal leichte Architektur zu machen. Also wirklich auch leicht in, was es wirklich wiegt. Und da habe ich ja viel mit so Zeltideen gearbeitet, aber eben auch mit Vorhängen oder ja, Tüchern, die man irgendwie in Bewegung versetzt. Und ich finde es einfach ein wunderschönes Materialsystem, das halt einfach absolut minimal ist. Also das ist halt irgendwie einen Millimeter dick, aber du kannst damit einen Raum irgendwie abgrenzen. Und dann hat es eben auch diese akustischen Eigenschaften. Ja, ich hatte so eine Vorhangphase und das hatte argumentativ immer ganz gut funktioniert, dass man eben mit diesen Elementen arbeitet. Es hat einfach viele Vorteile. Und der Faltenwurf, dieses, klar, das wissen alle, die mal einen Vorhang gesehen haben, dass es da eine gewisse Poesie drin gibt.
Dann bist du ja eigentlich ganz nah bei Mies van der Rohe und Lili Reich mit ihren Arbeiten, oder?
Mit dem Samt und Seide.
Ja.
Ja, das haben wir uns natürlich auch schon oft angeschaut. Das ist ja so eine Oldtime-Reference. Ja, klar, das ist natürlich wunderschön und ich bin auch großer Fan dieser Grundideen des Modernismus gewesen und finde, man muss diese Ideen fortschreiben und weiterentwickeln und man sollte nicht jetzt aus Hass auf den Modernismus und das, was die moderne Architektur diesem Planeten angetan hat, diese räumlichen, gestalterischen Errungenschaften der Moderne verneinen oder irgendwie versuchen, das zurückzuschrauben, sondern eher zu sagen, okay, was haben wir gelernt und wie können wir das fortschreiben? Also ich bin dafür, dass wir nicht gestalterisch Rückschritte machen sollten, sondern wir sollten nachhaltige Architektur bauen, die gleichzeitig aber diese Errungenschaften eben weiterträgt und gucken, wo wir hinkommen. Die Gesellschaft verändert sich, dazu müssen sich die Räume auch verändern. Das Material muss vielleicht ein anderes werden, mit dem wir das bauen, aber es muss nach vorne gehen.
Dann lass uns doch mal den Titel unseres heutigen Podcasts aufklären. Eco-Minimalism. Wie definierst du dieses Prinzip für dich?
Ja, lustigerweise ist es ein Begriff, den hat der Niklas Mark, diesem Haus in Braunschweig, angedichtet. Und ich habe den dann weiter benutzt mit seiner Erlaubnis und ich zitiere ihn da immer gerne. Ja, Eco-Minimalism, das ist eigentlich was, was so als Lifestyle gilt. Also es ist ein Begriff für Leute, die eben mit nichts irgendwie versuchen klarzukommen und keinen Besitz mehr haben und eigentlich nur noch in so leeren Räumen auf so einer Tatami-Matte schlafen. Und ich finde das interessant, also zu sagen, Reduktion ist eine Antwort auf die Nachhaltigkeitsfrage. Einfach zu sagen, vielleicht schauen wir mal, was wir eigentlich alles nicht brauchen in der Architektur. Und dann komme ich wieder auf das Thema Komfort zurück, wo man natürlich anfangen muss, sich die Frage des Komforts zu stellen. Aber ich versuche dadurch eigentlich eine Art Alternative zu skizzieren zu populäreren Diskussionen in der Nachhaltigkeit, also die Idee von Sanieren und irgendwie Wärmedämmung, neue Heizung und all diese Dinge, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich denke eben auch, man kann über diese Reduktion nachdenken und diese Idee von postfossilen Lifestyle, dass der sich auch in architektonischen Räumen wiederfinden kann.
Dann lass mich noch ein Stichwort einwerfen, Middoor, die berühmte klimatische und programmatische Zwischenzone. Haben wir nicht erfunden, sondern wird seit vielen Jahrhunderten in der vernakulären Baukultur gelebt. Wo können wir da noch lernen?
Ja, ich habe diese Middoor-Zone jetzt auch schon ein paar Mal zitiert und auch jetzt im Projekt in Tel Aviv angebracht. Also ich glaube, man kann da sehr viel draus ziehen, weil eben diese Middoor-Zone, die verlangt eben nicht eine komplette Abkapselung vom Außenraum, sondern das ist ein sanfter Übergang zwischen Innen und Außen, der eben wenig Material braucht und vielleicht als klimatische Pufferzone auch das, was dann dahinter kommt, also den Indoor-Bereich, klimatisch unterstützt oder dafür sorgt, dass der mit weniger Energie betrieben werden kann. Aber gleichzeitig finde ich, und das ist eigentlich das Interessantere daran, dass dieser Middoor vielleicht immer auch noch so eine Zwischenzone zwischen öffentlich und privat sein kann, wo man vielleicht einfach sagen kann, okay, der Außenraum, der öffentliche Raum, da ist man eben eine öffentliche Person, man teilt sich diesen Raum und in seinen privatesten Räumen, sagen wir mal in seinem Schlafzimmer oder in seinem Badezimmer, da möchte man maximale Privatsphäre. Aber was passiert dazwischen? Dazwischen können irgendwie Räume entstehen, die sind generös und haben ja hohen gestalterischen, räumlichen Komfort, sind aber immer noch halb öffentlich, halb privat. Und den teilt man sich vielleicht, den Raum. Und so hat man vielleicht die Chance, dass mehr Menschen Zugang haben zu räumlichem Luxus oder räumlicher Qualität, weil man sich eben diese Räume teilt. Und wenn man jetzt mal über das Klima dieser Räume nachdenkt, da hat man noch andere Anziehsachen an. Vielleicht hat man da so ja, Indoor-Mäntel an und man ist immer noch etwas öffentlich in diesen Räumen. Und wenn man dann in seinen privaten Räumen ist, dann hat man halt eben einen Schlafanzug an oder im Badezimmer ist man nackt. Aber dass diese Idee von einem Verlauf von öffentlich zu privat mit auch mit einem Verlauf von Klima zu tun haben kann, das finde ich interessant. Und da steckt, glaube ich, Potenzial drin, dass man auch, wenn man jetzt an den Klimawandel denkt und das vielleicht in der Zukunft in manchen Städten im Sommer einfach viel zu heiß ist oder im Winter vielleicht viel zu kalt, diese Wetterextreme irgendwie sich häufen, dann können ja klimatisierte oder konditionierte öffentliche Räume, die nicht wie Shopping Malls oder so kommerzialisiert sind, vielleicht so eine Art neuen Urbanismus erzeugen und wo man sich dann aufhält, egal ob man zu Hause wenig Geld hat und klein wohnt, es gibt irgendwie Räume, die zugänglich sind für alle. Das ist auch die Idee von einem Haus in Braunschweig, dass das ein offenes Haus ist, wo alle reingehen können. Da fragt auch keiner nach, ob man jetzt wirklich Studierender ist oder nicht. Das ist einfach ein öffentliches Haus, wo man sein kann.
Was ich sehr schön finde, ist, wenn Sie diese Idee, erstmal das als klimatischen Pufferraum eben nicht nur für Energieeinsparung denkst, sondern dass du das sofort auch quasi als Architekturqualität mitdenkst. Damit sind wir aber auch schon fast durch mit unserer heutigen Folge. Und wie immer haben wir zum Schluss noch so ein bisschen eine persönliche Frage, die heute sich um deine Vorbilder dreht. Wir haben schon über Cedric Price, Jonna Friedman gesprochen, auch über Mies. Gibt es quasi Heroen oder Heroinnen der Gegenwart, die deiner Meinung nach das Potenzial haben, dass sie auch in 20, 25, 50 Jahren noch besprochen werden?
Ja, Zaha Hadid ist leider auch schon tot, aber es war eine Person, die mich stark geprägt hat in meinem Studium. Ich bin jetzt nicht der Fan von den meisten Arbeiten von ihr, aber das waren Sachen, wo ich gemerkt habe, da hat jemand das Rad in einer gewissen Art und Weise neu erfunden. Das fasziniert mich immer, wenn jemand es schafft, wirklich was Neues zu erfinden. Die Zaha war immer eine Art Ikone. Und klar, das sieht man vielleicht auch in meinen Arbeiten. Ich schiele natürlich auch immer nach Japan und bin natürlich großer Sana-Fan und großer Ishigami-Fan. Bin mir nicht sicher, ob man jetzt diese Ideen so sehr übertragen kann nach Deutschland. Aber ich glaube, was sehr viel Potenzial birgt, sind eben diese absoluten Reduktionen, dass man das eben mit einem Nachhaltigkeitsdiskurs verknüpft und gestalterische Qualitäten dieser Architektur überträgt nach Deutschland. Und dann ja eben sagt, dass die Art und Weise, wie das gemacht ist, wie gering dieser Materialeinsatz ist, dass es dann doch irgendwo zu dem Diskurs, den wir hier haben, zu Hause beiträgt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese heutige Runde. Ich bedanke mich, oder wir bedanken uns bei dir für deine Zeit und auch den Einblick in deine Arbeitsweise, in deine Gedankenwelt. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.